Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Eine 70- bis 80-Stunden-Woche in Sitzungswochen. Völlig normal. Pro Tag 300 E-Mails. Dazwischen viel Händeschütteln, viele Termine. Und zwar nicht nur Termine, die richtig aufregend sind, sondern auch mal ein Traditionstennisturnier. Das macht sie aber alles gerne, die Ronja Kemmer von der CDU. Sie ist die jüngste Abgeordnete im Bundestag. In knapp 3 Wochen wird ja gewählt. Und deshalb stellen wir euch in dieser Woche junge Bundestagsabgeordnete vor, weil wir gerne wissen möchten von denen, was sind denn eigentlich ihre Themen und wofür setzen sie sich ein. Ich frage gleich mal nach bei unserer ersten Kandidatin, wenn ihr so wollt, eben bei Ronja Kemmer, wofür sie sich stark macht. Heute Abend für euch am Start mein Lieblingskollege Sebastian Rams.
Hallo Sonja, das ist sehr nett.
Das ist sehr nett und ich bin meine Lieblingskollegin. Sonja Meschkat, mein Name. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Was kann man mit 28 Jahren machen? Nur eine Weltreise zum Beispiel. Oder heiraten oder eine Ameisenbärzucht eröffnen. Oder man kann im Bundestag sitzen für die CDU, so wie Ronja Kemmer. Ronja Kemmer ist 28 Jahre alt und damit die jüngste Abgeordnete im Bundestag. Sie tritt an für ihren Wahlkreis und das ist Ulm. Und wir stellen euch ab heute bis Ende der Woche junge Abgeordnete aus den unterschiedlichen Parteien vor. Wie sich das gehört, machen wir einfach mal heute Ladies First. Schönen guten Abend, Frau Kemmer.
Hallo, schönen guten Abend.
Frau Kemmer, ich habe mich noch mal ein bisschen umgesehen auf Ihrer Facebook-Seite. Da kann man sehen, wo Sie in den vergangenen Wochen so in Ihrem Wahlkreis unterwegs gewesen sind. Unter anderem bei einem Traditionstennisturnier oder auch bei einer Laientheatergruppe. Wahlkampf ist manchmal schon auch eine harte Nummer, oder?
Ach ja, klar, man ist viel unterwegs, wobei die Termine, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, die zählen sicherlich eher zu den angenehmeren Terminen. Das ist ja quasi schon Freizeit. Aber ganz generell, klar, man hat eine hohe Taktung. Man ist am Tag eigentlich von frühmorgens bis spätabends unterwegs. Aber so muss es wahrscheinlich auch sein im Wahlkampf.
Sie sitzen jetzt seit 2014 im Bundestag. Da sind Sie nachgerückt für einen verstorbenen Kollegen. Was würde denn dem Bundestag fehlen, wenn Sie nicht da wären?
Ja gut, also man soll sich selbst wahrscheinlich nie zu wichtig nehmen, aber die Aufgabe, die man hat, ist eine ganz wichtige. Und ich darf ja, seitdem ich nachgerückt bin, den Wahlkreis Ulm vertreten. Das ist der frühere Wahlkreis von Annette Schavan. Und da hat man natürlich eine riesengroße Verantwortung, um die 300.000 Einwohner, viele Themen, viele Gemeinden. Und die Aufgabe, die man hat an sich, ist einfach das Zentrale.
Beschreiben Sie es mal ein bisschen genauer, was Ihre Aufgabe konkret dann ist.
Also zunächst mal, klar, ging es natürlich für mich darum, im Wahlkreis, sage ich mal, die Funktionsträger, Bürgermeister, Gemeinden, Unternehmen, Sozialpartner kennenzulernen und dann aber auch eben deren Themen, und die sind sehr vielschichtig, in Berlin zu transportieren. Und da auch, wenn es um konkrete Projekte geht, seien das Kulturprojekte in Ulm, aber auch für die Universität, wir sind Hochschulstandort, oder im Bereich Infrastruktur, dass man da auch Projekte und natürlich auch, wenn es gut geht, Fördermittel für den eigenen Wahlkreis zustande bringt.
Sie haben jetzt eben gerade schon mal gesagt, das ist natürlich auch eine große Verantwortung. 300.000 Einwohner haben Sie, glaube ich, gerade gesagt, ne? Ist Ihnen das vielleicht auch schon mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu viel geworden, dass Sie selber gedacht haben, Mann, jetzt bin ich gerade mal Mitte, Ende 20 und hab schon so viel Verantwortung, die ich trage?
Nee, also ich denke eigentlich nicht, es ist eine Frage des Alters, sondern es ist einfach die Frage, wie nimmt man ein Mandat wahr? Also natürlich gibt es auch mal Tage, das ist wie sicherlich in jedem Beruf, da ist man auch mal nicht so gut drauf. Ich glaube, das gehört irgendwie auch dazu. Aber am Ende ist diese Verantwortung, die ich habe, für mich eher ein Ansporn. Und es sind auch wirklich wie eben schon gesagt, sehr verschiedene Themen. Wir haben Ulm als wirklich Großstadt und dann aber auch einen sehr ländlich geprägten Alb-Donau-Kreis. Und von daher, man hat da Verantwortung. Und ich denke aber eher, es ist also ein Ansporn für mich persönlich.
Ihre Chancen, dass Sie wieder in den Bundestag kommen, stehen, glaube ich, relativ gut mit dem Wissen, was Sie jetzt angesammelt haben aus den vergangenen Jahren. Was würden Sie das nächste Mal anders machen?
Puh, das ist ja keine einfache Frage. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwie ein ganz grober oder großer Schnitzer jetzt mit dabei war, den ich total bereue. Sicherlich gibt's auch mal Veranstaltungen, die nicht so gut laufen. Auch das gehört dazu. Aber ich bin da eigentlich immer eher mit der Einstellung rangegangen, Mensch, Mund abwischen und weitermachen und beim nächsten Mal machst du es besser.
Woran also, erinnern Sie sich da, wenn Sie sagen, es gibt da mal Veranstaltungen, die nicht so gut gelaufen sind? Haben Sie da was, was Sie mal mit uns teilen können, damit wir einfach mal eine Vorstellung davon bekommen? Es wirkt sonst so abstrakt.
Ja, also es ist natürlich schon mal grundsätzlich, gibt es verschiedene Termine. Sie haben ja vorher welche angesprochen, wo ich ja auch gesagt habe, das ist eher schon...
Das waren eher die schöneren.
Genau,
ne?
Die schöneren. Mhm. Dann gibt es aber auch einfach schwierige Fragen, mit denen sich Politik auseinandersetzen muss. Zum Beispiel, wenn es um niedrige Preise in der Landwirtschaft geht, wenn man da auf den Höfen unterwegs ist und mit den Bauern spricht. Das sind natürlich keine einfachen Themen. Und aber auch dafür muss Politik da sein.
Frau Kemmer, ich habe was vorbereitet. Für uns zwei, für Sie vielmehr, nämlich einen kleinen Wahlprogrammcheck. Also Sie hören jetzt gleich Auszüge aus unterschiedlichen Wahlprogrammen. Und ich möchte gerne von Ihnen wissen, von welcher Partei stammen die Aussagen beziehungsweise eben aus dem Wahlprogramm welcher Partei. Sind Sie bereit?
Ich bin bereit, ja.
Gut, dann legen wir mal los.
Deutschlandfunk Nova.
Dann ist das hier die erste Aussage.
Wir wollen eine Verkleinerung, dass fast 700 Abgeordnete umfassen im Bundestag auf unter 500.
Von wem stammt die, Frau Kemmer? Wissen Sie es?
Ich würde sagen, von einer Partei, die noch nicht im Bundestag ist.
Das ist richtig. Können Sie es auch genauer benennen?
Die AfD vielleicht?
Ja, richtig. Genau, das stimmt. Dann kommt jetzt die zweite Aussage.
Wir fordern die Einführung eines Digitalministeriums.
Digitalministerium? Wer möchte das?
Dafür haben wir uns auch immer eingesetzt. Also ich denke, es steht bei uns drin.
Ist nicht ganz richtig. Es ist die FDP. Die möchte das auch gerne. Dann habe ich, ja?
Aber es ist zumindest bei uns auch mit drin, dass die Bedeutung und auch, dass es eine eigenständige Institution geben soll. Also das befürworten wir auch.
Ja, alles klar. Also machen wir FDP-CDU. Dann kommen wir jetzt zum dritten Beispiel.
Wir bekämpfen Fluchtursachen und tragen durch Entwicklungspolitik und zivile Krisenprävention dazu bei, dass Menschen in ihrer Heimat Zukunfts- und Bleibeperspektiven haben.
Von wem ist das?
Gut, das ist eine sehr allgemeine Aussage. Sage ich mal, das ist wahrscheinlich irgendwo zwischen CDU, SPD und den Grünen zu finden in ähnlicher Form.
Das ist ganz genau zwischen der CDU und der CSU zu finden. Einen haben wir noch und der kommt jetzt.
Wir sorgen dafür, dass unsere Sicherheitsbehörden gut aufgestellt sind.
Ja, den nehmen wir noch mit. Von wem ist das?
Also könnte so auch bei uns drinstehen, aber ist natürlich auch als in einem Satz eine sehr allgemeine Aussage.
Das ist richtig und sie kommt von der SPD in dem Fall. Haben Sie aber eine gute Quote, Frau Kemmer. Glückwunsch erstmal dazu. Es gibt nur leider nichts zu gewinnen. Das habe ich nicht im Angebot. Frau Kemmer, Sie sind die jüngste Abgeordnete im Bundestag. Mit welchen Ideen wollen Sie sich denn für junge Wähler einsetzen? Also junge Wähler, damit meine ich so Leute um die 30.
Also uns, sind jetzt im Wahlprogramm, aber ich sag mal auch uns im Sinne der jungen Abgeordneten vielleicht zwei, drei Themen wirklich wichtig gewesen. Das ist zum einen eben ja auch schon angeklungen, ganz klar das Thema der Digitalisierung, wo wir auch, sage ich mal, natürlich mit den Kollegen in der Fraktion, aber federführend eben auch für Jüngeren, sagen, dass wir da einfach stärker vorankommen müssen, wenn es um den Breitbandausbau geht. Und wir diskutieren ja viel über, sage ich mal, Lebensbereiche, die sich verändern, die wir heute noch gar nicht abschätzen können, autonomes Fahren und andere Dinge. Aber dafür brauchen wir erstmal als Grundlage die Infrastruktur.
Lassen Sie uns mal kurz bei diesem Punkt bleiben. Digitalisierung, also Breitbandausbau auf dem Land. Ich glaube, das möchte mittlerweile jede Partei. Aber Digitalisierung, Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen, die hat natürlich noch viele andere Aspekte. Was ist zum Beispiel mit den sogenannten Hasskommentaren, also mit Hate Speech im Netz? Wie lässt sich dieses Problem aus Ihrer Sicht am besten angehen?
Ja, das ist keine einfache Frage. Wir haben ja auch erst in den letzten Monaten das im Bundestag diskutiert und im Fall der sozialen Netzwerke, der großen Netzwerke, auch für Facebook eine Regelung erlassen. Wobei ich da auch sage, ganz glücklich bin ich damit nicht, weil
Warum
am
nicht?
Ende ist schon die Frage, ob die Konzerne oder die, naja, also Konzerne, die ja hinter den sozialen Netzwerken stehen, am Ende entscheiden können, was rechtens ist und was nicht. Klar, es geht um eine unglaubliche Masse an Kommentaren und eine Flut, wo sich grundsätzlich die Frage stellt, wie kann man das kontrollieren? Man will es auf der einen Seite auch nicht alles einfach nur durchgehen lassen, aber dass am Ende Facebook entscheidet, was sozusagen ein schwererer Vorfall ist und was nicht, das halte ich doch für sehr kritisch.
Ich würde gerne noch mal mit Ihnen über einen Punkt sprechen, für den Sie sich auch stark gemacht haben. Stichwort Flexirente. Da haben Sie sich engagiert in der jungen Gruppe der Union. Wie wollen Sie das hinbekommen? Also, dass jüngere Wähler später eben auch noch eine Rente haben, von der sie einfach, ja, sagen wir mal, zumindest ganz okay leben können.
Ja, also ich denke, das sind verschiedene Punkte. Es gibt da natürlich nicht ein Patentrezept, aber prinzipiell sprechen wir ja über die Frage, wie bekommen wir es hin, dass die Beiträge nicht immer weiter steigen. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, sehen wir natürlich auch, in der älter werdenden Gesellschaft ist vielleicht auch die Bereitschaft da, zum Teil länger zu arbeiten. Natürlich, sage ich mal, muss es da auch Grenzen geben, aber ich denke schon, dass wir einfach auch sehen müssen, diese Versprechen auch von anderen Parteien zu sagen, das Rentenniveau darf nicht sinken, die Beiträge dürfen nicht steigen und wir gehen auch noch nach unten mit dem Renteneintrittsalter, dass das sicherlich nicht zu realisieren ist.
Frau Kemmer, unsere Zeit an dieser Stelle ist schon vorbei. Es ist fast wie im TV-Duell. So schnell kann es gehen. Danke Ihnen auf jeden Fall fürs Gespräch, dass Sie sich hier bei uns vorgestellt haben, auch mit dem, wofür Sie sich stark machen in der Politik, die Sie vertreten. Ronja Kemmer, die jüngste Abgeordnete im Bundestag, vertritt dort die CDU.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ein Fahrradhelm aufziehen kann, naja, eine echte Herausforderung sein, sagen wir es mal so. Vor allen Dingen dann, wenn man sehr viel Wert legt auf seine Frisur und zum Beispiel extra vorher noch beim Friseur war und danach noch jemanden treffen möchte. Also wer ist schon so bescheuert und setzt sich auf das frisch geföhnte Haar irgendwie nochmal so einen dusseligen Helm drauf? Also was tun? Es gibt ein ähnliches Problem und zwar hatte dieses Problem ein Turbanträger aus Baden-Württemberg. Sebastian Rams hat sich diese ganze Geschichte nochmal für uns angesehen. Sebastian, also da gab es Bedenken, dass der Turban verrutscht und dass es da nicht mehr gut aussieht oder was war los?
Ja, da ging es wohl weniger um die modischen, sondern mehr um die religiösen Bedenken. Denn ein Anhänger der Sikh-Religion aus Baden-Württemberg, der wollte sich von der Helmpflicht befreien lassen, die ja in Deutschland erstmal allgemein gilt, weil er seine Glaubensfreiheit in Gefahr sah. Denn Helm und Turban ist wohl schwer unter ein Sprachspiel Hut zu bringen, nicht wahr? Aber aufgrund seiner Religion muss er den Turban eigentlich die ganze Zeit tragen. Deswegen hat er gegen die Stadt Konstanz geklagt, für eine religionsbedingte Fahrerlaubnis eben ohne diesen Helm.
Und das Gericht hat die Argumentation nachvollziehen können oder nicht?
Nicht wirklich. Das Gericht sagt, die Glaubensfreiheit kollidiere mit dem Grundrecht Dritter auf psychische und physische Unversehrtheit. Das heißt, Fahrer mit Helm seien nach einem Unfall eher in der Lage, erste Hilfe zu leisten oder Rettungskräfte zu rufen, also von der Seite gedacht. Allerdings trifft diese Begründung dann nicht immer zu, denn es gibt in Deutschland tatsächlich die Möglichkeit, sich aus medizinischen Gründen dann doch von der Helmpflicht befreien zu lassen. Also unter Umständen reicht da sogar eine, habe ich heute nachgelesen, schmerzhafte Schuppenflechte, will natürlich keiner haben. Also, wenn die sich jetzt eventuell unter dem Turban versteckt, dann könnte es vielleicht doch noch was werden.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Kaum ist das TV-Duell vorbei, geht es für die Bundeskanzlerin weiter. Business as usual. Und das bedeutet für die Bundeskanzlerin heute, sie hat sich getroffen und zwar zu einem weiteren Dieselgipfel. Diesmal mit Vertretern aus Kommunen und Ländern. Was dabei rausgekommen ist, das kann uns unsere Korrespondentin in Berlin sagen. Das ist Nadine Lindner. Nadine, es gibt jetzt nochmal mehr Geld für die Kommunen. Der Bund berappt 500 Millionen Euro. Hat dich das überrascht?
Ja, es hat mich dann tatsächlich doch überrascht mit diesen 500 Millionen extra. Da hat es vorher ja so Andeutungen und Gerüchte gegeben, aber seit heute Nachmittag steht das einfach fest. Und was halt auch überraschend ist, der Bund bezahlt das alles alleine. Insgesamt gibt es jetzt 1 Milliarde für die Luftreinhaltung in Deutschland. Und wenn man sich das nochmal vor Augen führt, 3/4 davon bezahlt jetzt halt der Steuerzahler. Also das heißt, du und ich und die Hörer und der Technikkollege bezahlt da auch noch mit. Sigmar Gabriel, Vizekanzler von der SPD, hat heute dann nochmal gesagt, ja, die Konzerne sollen sich mehr beteiligen daran, aber ob das klappt, das ist völlig ungewiss.
Also erstmal, unterm Strich kann man sagen, bleiben die Kosten an uns hängen. Jetzt klingt ja 1 Milliarde Euro insgesamt zur Abgasbekämpfung echt nach sehr viel. Reicht das denn auch?
Ja, ich glaube, viel Geld ist manchmal halt nicht genug Geld. Die grüne Bundestagsfraktion hat das heute spaßeshalber mal durchgerechnet und hat gesagt, dass man davon in jeder betroffenen Stadt ganze 600 Meter Straßenbahnlinie bauen kann. Das ist ein Anfang, aber halt nicht genügend. Ich konnte das jetzt noch nicht nachrechnen, aber wenn man sich mal vor Augen führt, was das für ein Riesenprojekt ist, sieht man die Größenordnung, die Städte haben. 250.000 Fahrzeuge, also Stadtbusse, Verwaltungsautos und sowas, und davon sind 90% Dieselautos. Das heißt, die müssen entweder umgerüstet werden, sauberer werden oder gleich durch Elektroautos ersetzt werden. Und wie lange das dauert und was das kostet, ich glaube, da hat man im Moment noch gar nicht so den rechten Überblick.
Die Zeit spielt also eine Rolle, aber die Frage ist natürlich auch, wer wird denn jetzt als erstes profitieren von diesem Geld? Also sind das zum Beispiel eben so öffentliche Verkehrsgeschichten?
Insgesamt sind 80 deutsche Städte antragsberechtigt, also die können sich jetzt um das Geld sozusagen bewerben oder das beantragen. Und es sind alle 80 Städte, die in Deutschland die Stickoxid-Grenzwerte überschreiten. Also das sind halt auch nicht wenige. Und damit die Verteilung besser klappt, soll es jetzt eine Koordinierungsstelle geben. Und wie gesagt, die Zeit drängt, die soll jetzt auch gleich anfangen zu arbeiten.
Waren denn dann heute alle mit diesem Ergebnis zufrieden? Oder gab es auch ein paar, die gesagt haben, ja Leute, ist ja schön und gut mit dem vielen Geld, aber...
Ja, natürlich. Das ist wiederum, das ist aber nicht überraschend, dass es Kritik gab. Wie gesagt, die Grünen, die sagen, das ist ein netter Versuch, aber es reicht halt alles nicht. Und Kritik kommt auch von denjenigen, die das dann in der Praxis umsetzen müssen, nämlich vom Verband Kommunaler Unternehmen. Also das ist sozusagen der Stadtwerkeverband. Die finden diese ganzen Beschlüsse einfach noch nicht konkret genug.
Wie geht's dann jetzt weiter?
Es gibt einen zweiten Dieselgipfel, dann wieder mit der Autoindustrie am Tisch. Der kommt im November und vor Ende Oktober gibt es nochmal eine Runde im Kanzleramt mit den Kommunen. Das heißt also, das Thema ist noch lange nicht vom Tisch und wird uns auch über die Bundestagswahl hinaus noch eine Weile beschäftigen.
Große Freude. Der Bund macht 500 Millionen Euro locker für bessere Luft. Hintergründe und Infos dazu von Nadine Lindner. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ich glaube, das fällt so ein bisschen unter die Kategorie ungewöhnliche und unerwartete Freundschaften. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer und Angela Merkel, die verstehen sich ja ganz prima. Die Kanzlerin hat La Mannschaft ja auch schon in der Umkleide besucht, zum Beispiel nach dem erfolgreichen Auftaktsieg bei der WM 2014 in Brasilien gegen Portugal. Und diese, nennen wir es mal, guten Beziehungen zu Neuer, Özil und Co., die scheinen sich bezahlt zu machen. Sebastian Rams, du weißt warum. Warum denn?
Ja, na ganz einfach, weil die deutsche Passmaschine schlechthin und der beste Mittelfeldspieler der letzten Jahre im DFB-Dress und vielleicht auch in der Champions League, die Rede ist natürlich von Toni Kroos von Real Madrid, nach dem TV-Duell gestern Abend zwischen Merkel und Schulz mal so richtig ausgeflippt ist. Der hat nämlich eine halbe Stunde nach dem Duell, so um 22.15 Uhr, getwittert, es lebe Angie.
Das hat er wirklich geschrieben?
Ja, aber nicht nur das, er hat auch 3 Ausrufezeichen verwendet.
Es lebe Angie, 3 Ausrufezeichen. Twittert Toni Kroos gestern Abend. Ja, und was ist dann passiert? Also Shitstorm, Begeisterung oder irgendwas dazwischen?
Frag nicht. Nee, Shitstorm ist schon das Richtige, zumindest größtenteils. It's me schrieb, könnte ich kotzen, wenn Sportler so ein Bekenntnis twittern, und schreibt auch, wie viele Erstwähler gehen jetzt wohl Merkel wählen, weil ihr Fußballidol Merkel wählt. Andere bezeichnen den Tweet als ganz originell als Fehlpass oder Eigentor. Und Fabs, der schrieb, dieser unfassbare, inhaltslose Tweet passt verblüffend gut zur merkelschen Politik.
Und Toni Kroos hat das einfach so lässig an sich abtropfen lassen.
Ach, Weltmeister, mehrfacher Champions League-Sieger. Der ist ganz entspannt auf den Tweet von It's Me. Du weißt schon, könnte ich kotzen und so weiter. Da hat er nur geantwortet, mach doch. Und Er bekommt auch Zuspruch im Netz, denn knapp 4000 Menschen haben den Tweet dann tatsächlich geliked und Max Power schreibt: Ich finde es gut, dass sich Promis positionieren, das ist legitim und ihr gutes Recht. Viele Promis vermeiden klare Aussagen. Ist auch was dran.
Das ist richtig. Also Toni Kroos, ich zitiere nochmal seinen Tweet. Er hat gestern Abend um 22.15 Uhr getwittert: Es lebe Angie, 3 Ausrufezeichen. Ja. Das ist, glaube ich, das ist eigentlich das die wichtigste Botschaft. Ne? 3 Ausrufezeichen. Sonst hat es keine Gültigkeit.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Vielleicht sollte man den Quatsch mit den Konfektionsgrößen einfach mal lassen und einfach nur gucken, passt die Hose oder der Pulli oder das Shirt oder der Schuh oder passt er nicht? Und wenn er nicht passt, dann muss man halt die nächste Größe probieren. Egal, ob da jetzt 38 drin steht oder 42 oder 34. Samantha Bell aus Manchester, die ist im Moment so richtig frustriert. Die hat sich nämlich 2 Hosen gekauft von unterschiedlichen Labels und in beiden steht drin Größe 16, also UK 16, das übersetzt man ins Deutsche so, das ist so 42, Größe 42, so. Aber die eine Hose ist eben viel, 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 viel kleiner als die andere, obwohl es dieselbe Größe sein soll. Entschuldigung, woher kommt das denn? Also, wenn der Unterschied so groß ist, was bringen Konfektionsgrößen überhaupt? Das hat uns heute interessiert und unser Reporter Martin Krinner ist der Sache mal nachgegangen.
Meine Lieblingsjeans hat Größe 31, 34. Ich habe aber auch welche in 32, 32 und Chinos in M und in L. Passen tun sie mir alle. Schon komisch, oder? Aber so geht es nicht nur mir.
Ich habe oft S. Manchmal muss ich in M nehmen, weil es einfach kleiner ausfällt halt. Oder zum Teil habe ich auch XS-Klamotten, weil die einfach so weit geschnitten sind. Zum Beispiel Tom Taylor. Wenn ich in die Kinderabteilung gehe, für Kinder ab 14 Jahren, das ist mir zu groß.
Und wer jetzt im letzten Urlaub in Florenz oder in Marseille oder auf Malle shoppen gegangen ist, der hat auch gemerkt, eine deutsche M ist was ganz anderes als eine französische, eine italienische oder eine spanische.
Ja, also ich trage eigentlich immer M. Aber bei Zara habe ich L, weil da sind die Größen eine Größe kleiner. Das weiß ich auch von Freundinnen, dass die immer da eine Größe größer kaufen müssen, als sie eigentlich tragen.
Jeder Mensch hat also je nach Land und je nach Hersteller verschiedene Konfektionsgrößen. Und bei den Schuhen sieht es ganz genauso aus. Beim einen Hersteller fällt die 43 so klein aus, dass ich besser eine 44 nehmen sollte. Und ein anderer macht den Schuh so groß, dass mir sogar die 42 vom Fuß fällt.
Ist mega unterschiedlich, kommt aufs Modell an.
Ich schätze einfach mal, dass manche Marken, da weiß man einfach, dass die größer ausfallen. Warum die das überhaupt so machen, dass unterschiedliche Marken unterschiedliche Größen haben, kann ich mir jetzt keinen Reim drauf machen.
Dabei ist in Deutschland doch eigentlich sonst alles normiert. Jede Schraube, jeder Golfball, sogar der Deckel auf meinem Klo hat eine DIN-Größe. Warum gibt es das nicht bei Klamotten?
Das ist natürlich immer so eine freiwillige Geschichte.
Sagt Martina Becker, Professorin für Modedesign an der Media Design Hochschule in Düsseldorf.
Es gibt da keinen Muss. Dann müsste schon die Bundesregierung sich drauf einstellen bzw. es anfordern, dass jetzt die Schuhgrößen alle in einer Norm sind. Und das gibt es einfach nicht.
Naja, die haben auch normalerweise anderes zu tun. Aber auch für Bekleidungshersteller gibt es Orientierungsgrößen, an denen sie ihre jeweiligen Leisten und Schnittmuster ausrichten. Zumindest so im Groben.
Es gibt Maße, also es gibt Grundkörpermaß, es gibt auch Tabellen dafür, die werden alle 10 Jahre neu überrechnet.
Zum Beispiel von privaten Forschungseinrichtungen, die das im Auftrag der Klamottenhersteller machen.
Die haben 2007 10.000 Männer, Frauen, Kinder mit einem Bodyscanner vermessen, um rauszufinden, sind diese Maßtabellen mit zum Beispiel Körpergröße, Oberweite, Taille, Hüfte, sind die noch relevant oder nicht? Oder haben die sich verändert im Laufe der Zeit? Und danach werden dann Maßtabellen gemacht. Und diese Maßtabellen, die dienen als Grundlage für Modellschnitte.
Solche Modellschnitte gibt es jetzt für Deutschland, aber auch für Italien, für Hongkong oder für die USA. Deswegen fällt auch die 38 überall anders aus. Und im Lauf der Zeit kann sich das sogar innerhalb eines Landes verändern.
Das Institut für Humangenetik in Jena, die vermessen zum Beispiel auch alle 10 Jahre Kinder und andere Altersgruppen. Die haben festgestellt, dass innerhalb eines Jahrhunderts der durchschnittliche Mensch 15 Zentimeter größer geworden ist, also an Länge.
Gute Ernährung, Sport, ein gesunder Lebensstil, das alles führt dazu, dass wir immer größer werden. Und eine Überdosis Fett und Zucker dafür, dass wir immer breiter werden. Und auch auf diese Veränderung reagieren die Klamottenhersteller mit neuen Modellschnitten. Aber eben nicht alle gleich. So, jetzt fragt sich noch, wann ist es denn eigentlich relevant, ob ich Kleidergröße 46 oder 48 oder 50 trage?
Vielleicht, wenn man online einkaufen möchte.
Also die meisten machen es ja so, dass die ein T-Shirt wollen und bestellen halt 8, ja, und schicken dann halt 6 davon zurück, ne? Einfach nur, weil die Größen in der Regel nicht so passen, wie man sich das vorgestellt hat.
Oder, naja, aus Eitelkeit. Nach dem Motto, verdammt nochmal, in die 48er Hosen habe ich doch immer reingepasst. Wenn das allerdings das Problem ist, dann hat Martina Becker einen Tipp.
Sich wirklich ein schönes Teil auszusuchen, gar nicht auf die Größe zu gucken, das Etikett rauszuschneiden und glücklich damit zu werden. Sie wissen, welche Maße oder welche Konfektionsgröße Sie im Normalfall tragen und dann ist es auch gut.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das würde mir wahnsinnig auf die Nerven gehen, wenn mir den ganzen Tag schlecht wäre. Morgens aufwachen schlecht, mittags schlecht, nachmittags auch nochmal eine Extraladung schlecht und abends auch. Aber was willst du machen, ne? Manchmal, wenn du schwanger bist, passiert das einfach und das sucht man sich ja nicht aus. Und genau so geht's gerade Kate, also der Herzogin von Cambridge, die ist ja zum dritten Mal schwanger und wie bei den beiden anderen Schwangerschaften auch, ist ihr kotzübel, muss man einfach sagen. Das ist eine Geschichte, die uns heute beschäftigt hat. Daneben ist aber eine andere Geschichte aus der Welt der Royals vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Aber zum Glück haben wir unseren Reporter Sebastian Rams, der hat aufgepasst.
Ja.
Lieber Sebastian, jetzt bin ich sehr gespannt auf diese royale Geschichte. Bitteschön.
Ja, es geht auch um eine Prinzessin und dem, was nicht immer, aber doch oft noch vor den Kindern kommt, nämlich die Liebe. Ja.
Liebe, Liebe, Liebe.
Genau, die japanische Prinzessin Mako, die hat jetzt ihre Verlobung bekannt gegeben und die war nicht standesgemäß. Das war das Besondere, denn der Auserwählte ist der bürgerliche, so nennt man das noch, Keikomuro und damit verliert die 25-jährige Enkelin des Kaisers ihren royalen Status, wenn sie dann tatsächlich demnächst heiraten wird. Dafür, so sagte sie auf so einer semi-romantischen Pressekonferenz, sei sein Lächeln wie die Sonne.
Oh, das ist aber schön. Das ist aber stark, aber echt. Also ist es denn immer so, dass man dann den kaiserlichen Status verliert? Also wenn man einen Menschen aus dem normalen Volk heiratet?
Wenn du eine Frau bist und du bist es und du wärst jetzt am kaiserlichen Hofe, dann ja, dann fliegst du raus. Bei männlichen Mitgliedern der kaiserlichen Familie bleibt aber alles beim Alten. Dann läuft es nämlich genau andersrum und die Ehefrauen, die werden dann in den kaiserlichen Stand erhoben. Kritiker fordern hier auch vehementen Umdenken, weil es so wenige Thronfolger gibt. Nur 2 Stück an der Zahl, beide männlich. Ja, und da würde ein bisschen mehr Frauenpower wohl echt gut tun.
Eigentlich müssten wir jetzt von Lenny Kravitz Let Love Rule spielen, haben wir aber gerade nicht parat. Das wäre schön, ne?
Zoom ich im Kopf parallel mit.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Was macht eigentlich Thomas Gottschalk? Wo fängt er an? Wo hört der Anzug auf? Na, gestern konnte man das ganz gut beobachten, was er macht, wie der Anzug aussieht. Denn gestern Abend hat Thomas Gottschalk in der Talkshow gesessen, nämlich bei Anne Will.
Bei einem Duell in Deutschland darf hinterher offensichtlich keiner am Boden liegen. Es darf auch keiner wackeln. Die haben ja immer beide mit dem Kopf genickt, während der andere geredet hat. Aber alles in allem meine ich, da sind eben unsere amerikanischen Freunde, nicht der, der dran ist, aber durchaus in der Lage zu wissen, wie hole ich mir die Menschen? Wie komme ich ran an meine Wähler? Wie nehme ich sie für mich ein?
Thomas Gottschalk gestern Abend kurz nach dem TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz. Er hat immer wieder betont, dass er das so aus seiner Unterhaltungssicht auch gerne mal beurteilen möchte. Und da meinte er, könnten deutsche Politiker ruhig noch mehr rausholen und sich was abgucken vom amerikanischen Wahlkampf. Wir haben uns gefragt, also brauchen wir das wirklich, so eine Art Showveranstaltung, oder ist es nicht besser, wenn beim TV-Duell rational miteinander gesprochen und diskutiert wird, auch wenn man eben zwischendurch mal kurz wegnickt und denkt, puh, zieht sich ein bisschen das Ganze. Ich habe nachgefragt dazu und zwar bei Heike Klüver, die leitet den Lehrbereich politisches Verhalten im Vergleich am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Uni in Berlin. Und ich wollte mal wissen, wie sie das sieht, wie sie das einschätzt. Ist es wirklich wichtig, dass so ein TV-Duell auch auf eine gewisse Art unterhaltend ist, wie eine Show? Oder ist es gut, so wie es gelaufen ist? Also ein bisschen dröge zwar, aber eben sachlich und argumentativ.
Also meines Erachtens ist es grundsätzlich eine gute Sache, dass wir in Deutschland eher sachorientierte Duelle gehabt haben. Das ist in den USA zum Beispiel ja durchaus auch anders der Fall sein kann. Bei uns in der deutschen politischen Kultur wird sowas auch gar nicht so sehr gutiert. Also sehr reißerische Formate würden bei uns gar nicht gut ankommen, bei den Wählern nicht besonders gut ankommen. Und grundsätzlich soll ein solches Duell ja auch der Information dienen. Es geht natürlich nicht um technische Details, sondern auch vor allen Dingen um die Frage, wie gut sich die beiden Kandidaten, also die Kandidatin, positionieren können bei den verschiedenen Themen, inwiefern sich die Positionen auch unterscheiden, also gerade auch Unterschiede herauszuarbeiten. Und ich denke, dafür ist eigentlich so ein sachlich orientiertes Duell eine ganz gute Sache.
Also Sie würden sagen, unterm Strich ist schon okay, so wie das gestern Abend gelaufen ist.
Was die Sachorientierung angeht, das Format kann man nicht überschreiten, ob das zu früh sein muss, 3 Wochen vor der Wahl. Also wenn man davon ausgeht, dass so ein Duell vielleicht auch in gewisser Weise noch einen Effekt haben soll auf den Ausgang der Bundestagswahl, ist das sicherlich sehr früh gewesen. Ob es jetzt auf 4 Moderatoren sein müssen, kann man auch debattieren. Und der dritte Punkt wäre jetzt die Themenauswahl. Was ich gestern ein bisschen unglücklich gefunden habe, war die lange Konzentration auf das Thema Flüchtlingskrise und auch Außenpolitik. Das hat ja relativ viel Zeit in Anspruch genommen, knappe Stunde etwa, während andere Themen wie zum Beispiel soziale Gerechtigkeit, Innenpolitik insgesamt sehr kurz gekommen sind. Und das fand ich, war teilweise auch als ein Ungleichgewicht zu interpretieren im Hinblick auf die Positionierung der Kandidaten, weil natürlich sich Frau Merkel als Regierungschefin hier natürlich besser positionieren kann, den Amtsinhaberbonus natürlich nutzen kann, um sich quasi auch als Staatsfrau zu präsentieren, die Tag ein, Tag aus mit den jeweiligen Staats- und Regierungschefs der Welt über verschiedene Krisen verhandelt und sich berät. Und da stand Scholz natürlich in gewisser Weise in einem Nachteil. Auch konnte er natürlich dann seine Position zu den Themen der Sozialdemokratie, wie zum Beispiel soziale Gerechtigkeit, nur zu sehr begrenztem Maße natürlich darlegen. Von daher fand ich die Auswahl der Themen auch nicht besonders klug.
Ja, es ist gut, dass Sie es schon mal ansprechen. Also, das war ja eine Kritik auch nach der Sendung, dass im Prinzip viel zu wenige Themen angesprochen sind. Jetzt geht es ja heute Abend direkt weiter. Also ARD und ZDF werden auch Diskussionsrunden führen mit den sogenannten kleinen Parteien. Wie können die denn den Abend für sich dann im Endeffekt heute groß machen? Also können die noch was für sich rausreißen?
Also ich denke, die sowieso spannende Frage bei dieser Wahl ist nicht so sehr, welche Partei die stimmenstärkste ist. Ich denke, da kann man nicht mehr allzu viel Verschiebung erwarten. Das wird sicherlich die CDU-CSU sein. Aber die spannende Frage ist einmal, wer wird Nummer 3? Da sind die Parteien Grüne, FDP und AfD ja etwa ungefähr gleich auf momentan in den verschiedenen Umfragen. Und auch die Frage, welche Koalition bildet sich? Und ich denke, vor diesem Hintergrund ist gerade das Duell der kleineren Parteien, der Oppositionsparteien, wobei die CSU natürlich nicht wirklich Oppositionspartei ist und trotzdem heute Abend dabei ist, eigentlich die spannendere Frage.
Und wie schätzen Sie es ein, so nach dem jetzigen Stand der Umfragen? Also welche Koalition halten Sie denn für wahrscheinlich?
Naja, man kann ja einmal die rechnerischen Wahrscheinlichkeiten angeben. Da ist natürlich 100% wahrscheinlich die Große Koalition. Mhm. Wenig überraschend. Das nächstwahrscheinliche wäre die Jamaika-Koalition mit etwa 87% in den Modellen, die wir so verwenden. Und dann die nächstwahrscheinliche Variante, rein rechnerisch, wäre Schwarz-Gelb. So sieht es momentan aus.
Das heißt aber doch auch, dass die kleinen Parteien heute Abend nochmal ja natürlich versuchen sollten, für sich zu punkten. Die liegen ja relativ eng beieinander. Also sind das dann im Endeffekt jetzt bei diesem Wahlkampf nicht so die eigentlichen Stars?
Naja, ob man hier von Stars sprechen kann, das sind auf jeden Fall die Parteien, die am ehesten gewinnen können. Also so wurden zum Beispiel auch manche Kommentare gestern des Duells der beiden Großen aufgefasst, nämlich, dass die Gewinner eigentlich die kleinen Parteien sind, weil sich in dem Duell der beiden Kanzlerkandidaten, Kandidatinnen abgezeichnet, dass das CDU-CSU gar nicht sich so stark unterscheidet von der SPD. Ich meine, es ist auch wenig überraschend, sie haben die letzten 4 Jahre zusammen regiert, sie haben eine gemeinsame Regierungsprogramm, das sie auch zu verantworten, und von daher wenig überraschend, dass man hier wenig Differenzierung findet. Man hat ja auch sehr viel Zustimmung gesehen, und da können die kleinen Parteien in der Opposition sich natürlich sehr stark jetzt abgrenzen und klar zu sagen, okay, das war nicht gut, das machen wir anders und das sind unsere Positionen. Und zum Beispiel Themen, die gestern gar nicht kamen, wie Bildung und Digitalisierung, war ja kaum angesprochen, sind sicherlich Themen, die heute Abend stärker in den Fokus gerückt werden. Auch Umwelt, denke ich natürlich gerade mit den Grünen. Und von daher wird man heute Abend, denke ich, eine etwas lebhaftere Debatte sehen und auch eine Debatte, in der sich die Parteien stärker voneinander abgrenzen.
Und eine Debatte läuft schon, nämlich seit 19 Uhr im ZDF. Da diskutieren Vertreter von Die Linke, von den Grünen und von der CSU. Und in der ARD geht es um 7:45 los. Da sind dann noch zwei weitere Parteien dabei, nämlich die FDP und die AfD. Heike Klüver war das. Sie leitet den Lehrbereich Politisches Verhalten im Vergleich an der Humboldt-Uni in Berlin. Und sie hat uns erklärt, was die kleinen Parteien aus dem großen TV-Duell von gestern lernen können.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Musik kann so einiges bewirken bei uns, sogar, dass wir Roboter verführerisch finden. Das haben Forscher des Leipziger Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in einem Experiment gezeigt. Testpersonen mussten dabei ihren Arm durch einen Vorhang stecken. Dahinter war ein Roboter, der die Teilnehmer mit einem Pinsel streichelte. Während des Experiments hörten die Probanden verschiedene Musiktitel. Sie sollten angeben, wie sie die Musik fanden, von überhaupt nicht sexy bis zu extrem sexy. Wenn die Musik besonders sexy war, empfanden die Testpersonen auch die Berührung durch den Roboter als verführerisch. Das galt auch dann, wenn die Teilnehmer wussten, dass sie von einem Roboter berührt werden. Die Forscher schließen daraus, dass Musik unsere Wahrnehmung von mechanischen Reizen verändert. Um die Musik zu verarbeiten, greifen wir wohl auf Bereiche im Gehirn zu, die für Berührung und Bewegung zuständig sind. Gähnen ist hochgradig ansteckend, das weiß jeder. Britische Forscher haben sich das Phänomen jetzt genauer angeschaut. In einem Experiment wurde 36 Probanden ein Film gezeigt, in dem gegähnt wurde. Einer Gruppe wurde das Mitgähnen erlaubt, der anderen nicht. Die Forscher zählten, wie oft die Probanden mitgähnten oder das Gähnen unterdrückten. Ergebnis: Nicht mitzugähnen ist fast nicht zu schaffen. Und wer versuchte, das Gähnen zu unterdrücken, machte alles nur noch schlimmer. Das gefühlte Bedürfnis mitzugähnen war bei den Probanden mit Gähnverbot höher als bei der anderen Testgruppe. Die Forscher untersuchten auch die Gehirne der Probanden und fanden heraus, dass die Ansteckungsgefahr beim Gähnen unter anderem von der Erregbarkeit des Motorkortex abhängt. Das ist ein Teil der Großhirnrinde, der absichtliche Bewegung steuert. Er spielt auch bei Krankheiten wie Epilepsie, Autismus oder dem Tourette-Syndrom eine Rolle. Die Wissenschaftler hoffen, dass ihre Gähnforschung dabei hilft, diese Krankheiten besser zu verstehen und zu behandeln. Der Klimawandel bedroht die Artenvielfalt in der Tundra. Das haben Studien schon gezeigt. Aber Rentiere können dabei helfen, die Artenvielfalt ein Stück weit zu retten. Das haben Forscher aus Schweden und Finnland getestet. Sie haben im Nordwesten Finnlands einige Tundragebiete abgesteckt und verändert. Mit kleinen Glashäusern heizten sie einige Parzellen auf, andere zäunten sie ein, damit keine Pflanzenfresser darauf kamen. In den abgetrennten Gebieten begannen große Pflanzen schnell zu wachsen. Sie verdrängten kleine Gewächse und die Artenvielfalt nahm ab. Da, wo Pflanzenfresser wie Rentiere hinkamen, stieg die Artenvielfalt aber. Die Tiere fraßen auch große Pflanzen und gaben den kleinen Gewächsen damit mehr Licht und Raum. Dadurch nahm die Artenvielfalt wieder zu. Den Forschern zufolge können auch Wühlmäuse und Lemminge dabei helfen, diesen Effekt zu erzielen.
Deutschlandfunk Nova.
Das mit dem Einkaufen ist ja so eine Sache, ne? Also, immer diese Gewissensfrage. Kaufe ich die Kartoffel jetzt besser bio? Oder geht nicht auch mal konventionell angebaute Kartoffeln? Wie sieht's aus mit Salat vom Wochenmarkt? Der ist zwar nicht unbedingt bio, ne, aber vielleicht hat er ein paar Pestizide abbekommen. Dafür ist er eben regional angebaut. Ist ja auch nicht schlecht für die Umwelt. Vielleicht liegt in unseren Supermarktregalen auch bald Gemüse, das noch auf ganz andere Art und Weise angebaut worden ist. Deutschlandfunk Nova-Reporter Sebastian Rahms. Wo soll unser Gemüse denn herkommen, wenn nicht schon von den Äckern, von den Bauern? Wäre so das Naheliegendste, ne?
Das ist es. Deswegen wird es auch im großen Stil bisher gemacht. Aber es kann auch ganz einfach aus den Tiefen des Meeres kommen. Klingt wie aus der Feder eines Science-Fiction-Autoren. Ist aber vor der Küste Liguriens in Italien bereits Realität. Wenn auch noch in dem kleinen Rahmen eines familiären Forschungsprojekts. Der Name lautet Nemo's Garden. Natürlich in Anspielung an einen der Mitbegründer der Science-Fiction-Literatur, Jules Verne. Nemo heißt ja da der berühmte Kapitän in dem Roman 20.000 Meilen unter dem Meer. Und genau da, unter dem Meer, da bauen Luca Gamberini und seine Familie Gemüse an.
Okay, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also gibt es da ein Gewächshaus unter Wasser oder was?
Mehr oder weniger ja. Natürlich jetzt so kein langweiliges, rechteckiges Allerweltsgewächshaus, das kennen wir ja schon, sondern ziemlich futuristisch aussehende, ja, so Plexiglas-Kuppeln sind das mit einem Durchmesser von rund 2 Metern. Die sind mit Luft gefüllt und können dann nur von unten erreicht werden. Du musst also von unten so auftauchen in die Kuppel rein. Und das heißt natürlich im Klartext, der moderne, ich nenne ihn jetzt mal Aquafarmer, der braucht zum Arbeiten Neoprenanzug, Sauerstoffflasche und eine dichte Taucherbrille. Ja, und genau genauso tauchen auch eben Sohn Luca Gamberini und der Vater Sergio jeden Tag ins Ligurische Meer ab, um sich dann um ihre unterschiedlichen Gemüsepflanzen zu kümmern. Da wächst schon Basilikum, Bohnen, Erdbeeren und auch Salat.
Das klingt ja schon mal ganz gut, aber es klingt auch ein bisschen aufwendig. Warum machen die das?
Eigentlich aus Zufall, denn die Gamberini sind in erster Linie Taucher und besitzen eine eigene Firma für Tauchausrüstung in Neapel. Und im Rahmen einer Marketingaktion hat der Sergio die erste, ja, kleinere Kuppel gebaut und dann einfach irgendwann mal eine Basilikumpflanze reingestellt. Und, oh Wunder, die wuchs ziemlich schnell, schneller als an Land. Ja, und seitdem ist dieses Familienprojekt immer weiter gewachsen und könnte in Zukunft vielleicht helfen, eine stetig wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Wir nähern uns ja 8, 9, 10 Milliarden, das wächst ja stetig. Und zum Beispiel in Afrika, denn viele Regionen sind dort einfach zu trocken. Die haben nur unfruchtbare Böden, ja, oder leiden unter zu starken Temperaturschwankungen, um eben dann Nutzpflanzen effizient anbauen zu können. Und für eine hohe Effizienz, da hat der Anbau unter Wasser wohl ziemlich viel zu bieten, ziemlich viele Vorteile, also zumindest bei dem bisherigen Projekt an der ligurischen Küste.
Und welche Vorteile sind das?
Also eins ist sehr wichtig, konstant warme Temperatur zum Beispiel, denn Wasser ist, wir erinnern uns alle aus dem Unterricht, Physik und Chemie sei Dank, von Natur aus ein ziemlich guter Wärmespeicher. Das heißt, du musst viel Energie investieren, zwar um Wärme reinzukriegen, aber es kann halt eben lange speichern. Ja, und deswegen bleibt das Thermometer im Sommer am Tag und auch in der Nacht bei weit über 20 Grad Celsius stehen. Heute waren es, ich habe geguckt, rund 26 Grad. Ja, und am Land, da kühlt es sich dagegen ja viel stärker ab. Da spricht man schon bei 20 Grad von der tropischen Nacht. Und das tut den Pflanzen eben gut. Und anscheinend hat auch die Sonne noch ausreichend Kraft, wenn auch jetzt nicht so ganz viel wie an Land. Man sagt, je weniger Licht ankommt bei der Pflanze, desto geringer ist auch der Ertrag parallel. Das heißt, man braucht, je mehr Licht, desto mehr Ertrag. Aber trotzdem sollen Basilikumsamen unter dieser Glaskuppel schon nach 2 anstatt 7 Tagen gekeimt sein. Das Klima war also ziemlich gut. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, dass es dort unten keine Schädlinge gibt. Also keine schädlichen Insekten und Parasiten. Das heißt auch, man braucht eben als Aquafarmer keine Pestizide und keine Insektizide. Ist ja auch gut.
Ja, aber man muss eben ständig irgendwie durchs Meer tauchen, um eben diese Gemüsepflanzen, was weiß ich, zu pflegen, zu hegen, zu gießen. Das klingt ja schon alles relativ aufwendig und auch ein bisschen eigenartig.
Aufwendig ist es auch, das ist so ein bisschen bisher der Kritikpunkt, aber man muss auch sagen, das ist erstmal noch ein Projekt von dieser Familie, ist noch nicht im großen Stil geforscht und du musst noch nicht mal wirklich selber gießen, denn das Tolle ist, dass durch die relativ hohe Temperatur in dieser Kuppel Wasser permanent verdunstet und das dann wieder kondensiert an dieser Kuppel und das kann man dann nehmen für die Bewässerung der Pflanzen, ziemlich praktisch. Wie das jetzt im Winter ist, ne, dann sind die Temperaturen nicht so hoch im Wasser, muss sich erst noch zeigen, kann man noch nicht sagen. Auch ist unklar, welchen Einfluss das Ganze dann auf das Ökosystem mehr hat, wenn man das jetzt im großen Stil anbaut. Bisher gibt es, glaube ich, 6 oder 7 Kuppeln. Ist noch nicht so viel.
Gut, das heißt also, das ist jetzt noch nicht der große Durchbruch irgendwie für die Ernährung der Weltbevölkerung, dass man da irgendwie
wahrscheinlich nicht.
Umbruch.
Ja, das ist auch immer schwer zu sagen. Ich glaube, die eine Lösung wird es in Zukunft nicht mehr geben. Da muss die Ernährung der Weltbevölkerung schon auf mehreren Schultern verteilt werden. Denn so wie wir ja auch an Land Ackerbau betreiben, kann es nicht weitergehen. Denn viele Regionen, auch bei uns in Deutschland, die sind zum Beispiel durch Erosion bedroht und in der Folge werden landwirtschaftlich nutzbare Flächen eben immer knapper. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass große Teile der Weltbevölkerung ja in Megacities an der Küste leben, könnte eben der Anbau von Lebensmitteln unter Wasser ein richtig wichtiger Baustein werden.
An der Küste bzw. vor der Küste von Ligurien hat eine italienische Familie einen kleinen, Unterwasserpark kann man es nicht nennen, aber ein kleines Gewächshaus angelegt.
Ja.
Da wachsen schon, was hast du gesagt, Basilikum und
Erdbeeren,
Bohnen und so weiter. Und es könnte vielleicht eine weitere Hilfe sein, wenn es darum geht, wie bauen wir eigentlich weiter unser Gemüse an. Sebastian Rams hat uns die Idee vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Viele Menschen leben immer noch in Containern oder in Notunterkünften oder bei Verwandten. Und ein paar mutige, vielleicht auch ein bisschen Wahnsinnige sind dabei, die sind in ihre Häuser zurückgegangen, obwohl sie das offiziell gar nicht dürfen, weil es einfach immer noch saugefährlich ist. Es geht hier nicht um ein Kriegsgebiet, sondern es geht um Umbrien in Italien. Da hat vor ungefähr einem Jahr die Erde gebebt und zwar heftig. Rund 300 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Es hat viele Verletzte gegeben. Und 2 Orte sind besonders betroffen gewesen von diesem Erdbeben. Einmal Amatrice und Norcia. Und der Wiederaufbau, das muss man sagen, der läuft eher schleppend seit vielen Monaten. Und deshalb sind die Einheimischen froh, dass es Menschen gibt, die dabei helfen, Nordscha wieder aufzubauen. Und zwar tun sie das für ein ganz bestimmtes Projekt. Welches das ist, das kann uns Jan-Christoph Kitzler erklären. Der ist unser Korrespondent für die Region. Jan, du warst ja gerade in Nordscha. Wie sieht's denn da aus?
Also die Stadt ist immer noch wahnsinnig zerstört, das sieht man an allen Ecken. Also die Stadtmauer zum Beispiel, das ist eine ganz alte Stadt, die ist immer zum Teil eingefallen. Das große Drama ist vor allem dann in der Innenstadt, da ist die Basilika des heiligen Benedikt, also der ist ja dort geboren worden, eingestürzt komplett. Man geht davon aus, dass etwa 50% aller Häuser von Nordscha immer noch Schäden haben. Da gibt es kleine Aufräumarbeiten und größere, manchmal muss richtig schweres Gerät anrücken. Also das ist eine Stadt, die immer noch, auch ein Jahr nach dem ersten schweren großen Erdbeben, es kamen ja noch weitere, immer noch im Ausnahmezustand ist.
Und wer kümmert sich jetzt darum, den Ort wieder aufzubauen? Also geht das eben auch von Rom aus, also von der römischen Regierung, oder gibt es da noch andere Hilfsorganisationen, die sich dann eben kümmern?
Ja, es ist natürlich staatlich organisiert, da ist der Zivilschutz und auch staatliche Stellen, die Feuerwehr und so weiter und da wird viel getan von der Seite aus. Es gibt aber jetzt ein neues, tolles Projekt, eben Freiwillige aus ganz Europa sind gerade in Nordscha. Das Projekt läuft über 3 Jahre, die erste Gruppe ist gerade da und ich habe zum Beispiel mit Johannes gesprochen, einem jungen Griechen, der hat mir so ein bisschen seinen Tagesablauf beschrieben. Wir stehen morgens auf, gehen in Schulen und versuchen für die Kinder da zu sein, dann gehen wir in die Stadt und versuchen beim Wiederaufbau zu helfen und die Stadt in Ordnung zu bringen. Das ist das, was die machen. 16 junge Frauen und junge Männer aus insgesamt 8 europäischen Ländern. Also die sind da einen Monat im Einsatz und sie wollen wirklich was dafür tun, dass Nordscha wieder aufersteht.
Und was genau ist das für ein Programm? Also wie haben die sich gegründet? Wie haben die sich gefunden?
Das ist ein europäisches Projekt, der Europäische Freiwilligendienst. Der hat gesagt, okay, wir müssen jetzt was für Nordscha tun, denn das ist ein Symbol nicht nur eben für die schwere Erdbeben, sondern auch für Europa insgesamt. Der heilige Benedikt ist für die katholische Kirche der Schutzpatron von ganz Europa. Und insofern ist das ein guter Ort für die europäische Gemeinschaft zu sagen, okay, da schicken wir junge Leute hin, da zeigen wir so ein bisschen europäischen Geist und vor allem auch europäische Solidarität. Insgesamt sollen in den 3 Jahren 230 junge Frauen und Männer hinkommen. Also die Bewerberzahlen sind ganz gut, es scheint wohl auch so ganz gut zu klappen.
Und die Motivation ist wirklich das, was du gerade schon gesagt hast, also so dieser europäische Gedanke, den die so mit sich tragen und den sie jetzt im Endeffekt konkret umsetzen wollen, oder ist es noch ein bisschen mehr? Ist es noch was anderes?
Ja, das war das Tolle, als ich mit den jungen Leuten gesprochen habe, die aus eben ganz verschiedenen Ländern kommen, dass die wirklich ganz begeisterte Europäer sind, dass das Leute sind, die sagen, also Europa, das ist uns wichtig und wir versuchen hier eben auch natürlich einen Teil ganz konkret dafür zu tun, dass diese Stadt wieder entsteht. Aber wir wollen vor allem auch ein Zeichen setzen dafür, dass Europa zusammensteht. Ich habe zum Beispiel mit Fabio gesprochen, das ist ein 25-jähriger Portugiese, der eben auch in diesem ersten Projekt da ist. Und der hat mir Folgendes gesagt.
Die
europäischen Werte in Frage stellen, hat er gesagt, die benutzen eine bestimmte Rhetorik. Die Länder sind für sie einfach zu unterschiedlich, um zusammenzuarbeiten. Doch dieses Projekt ist der symbolische Beweis, dass Menschen zusammen große Dinge leisten können, bauen können, trotz all der Unterschiede. Unsere Gemeinsamkeiten sind größer als die Unterschiede. Und das ist der wichtige Punkt dabei.
Our similarities are bigger than our differences. This is kind of the point of it.
Genau, das sagt Fabio und alle anderen haben da genickt, als er das gesagt hat. Also das sind wirklich begeisterte Europäer, die wollen ein Zeichen setzen, eben in dieser kleinen, zerstörten Stadt Nordscha.
Machen die das eigentlich ehrenamtlich?
Die bekommen 4 Euro am Tag Taschengeld, das reicht für ein paar Cafés. Also die bekommen Unterkunft. Zurzeit im Sommer sind sie in Zelten untergebracht, im Winter soll es wohl ein bisschen festere Unterkünfte geben. Aber das macht denen nichts aus, das sind wirklich Leute, die wollen diese Erfahrung machen. Die wollen gemeinsam eben Europa leben und da nimmt man so ein bisschen Einschränkungen in Kauf. Sie werden dort versorgt, es gibt was zu essen, es gibt eben diese Zelte, in denen sie alle zusammen schlafen und 4 Euro am Tag. Also fürs Geld macht das niemand dort.
Wie kommt das denn eigentlich an bei den Einheimischen?
Es gab am Tag, bevor ich gekommen bin, um die zu treffen, ein großes Kartenspielturnier. Da haben sozusagen ältere Bewohner aus Nordscha mit den Jungen zusammengespielt. Briscola, ein ganz italienisches Kartenspiel. Da versucht man schon wirklich zusammenzukommen. An dem Tag selber waren sie morgens in einem Kindergarten und haben dort versucht, ein bisschen für die Kinder da zu sein und denen nahe zu kommen. Also und als ich mit den Leuten auf der Straße unterwegs war, da wurden die immer wieder angesprochen. Also es ist schon so, dass die Leute in Nordscha schon wissen, also das sind jetzt nicht die Leute, die wirklich hier die großen Wiederaufbauleistungen erbringen, aber sie freuen sich, dass sie da da sind und dass dadurch Nordsjö auch wieder ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Man fühlt eben diese Solidarität aus ganz Europa und was die Leute dann da tatsächlich genau machen, das ist dann auch so ein bisschen egal. Hauptsache die jungen Leute sind da, Hauptsache sie zeigen, dass Europa Nordsjö nahesteht und das wird sehr, sehr geschätzt.
Freiwillige helfen Nordsjö in Umbrien in Italien wieder aufzubauen, ein Jahr nach dem großen Erdbeben. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hatte die Infos dazu. Und wir haben jetzt folgende Info. Die Redaktionskonferenz ist vorbei. Aber wir hören uns natürlich morgen schon wieder. Sebastian und ich wünschen einen prima Abend.
Tschüss.
Ich bin Sanja Meschkat. Bis morgen vielleicht. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.